Ich grüße Sie, Frau Dr. Nowak.
Guten Tag.
Können Sie uns zunächst einmal kurz zusammenfassen, wie funktioniert das Schulsystem in China?
Also grundsätzlich ist das ein relativ gut strukturiertes System, wie wir das auch bei uns kennen. Es ist einfach ein System, das sehr stark auf theoretische und prüfungsorientierte Bildung ausgerichtet ist. Wenn man das jetzt anguckt, was für eine Bildung, dass ein Kind oder ein Mensch durchläuft, ist das, der geht mit 3 Jahren, geht man grundsätzlich in den Kindergarten, wenn das möglich ist, einfach vom Ort, wo man lebt, und dann geht das weiter. Man geht in die Grundschule. Es wurde jetzt Ende der 70er Jahre, wurde auch die 9-jährige Schulpflicht eingeführt in China, wie das bei uns eigentlich auch ist. Wobei man natürlich schon sehen muss, die Statistiken, wenn man die anguckt, dass da der Abschluss der 9-jährigen Schulpflicht, dass die Zahlen daher sehr hoch liegen, dann muss man da immer ein bisschen gucken, wie richtig ist die Statistik. Also ja, wie viele Kinder schließen das wirklich ab? Also das so mal grundsätzlich.
Dem deutschen Bildungssystem wird ja vorgeworfen, es benachteilige gerade Schüler aus sozial schwächer gestelltem Umfeld. In China zahlen alle Eltern Schulgeld für ihre Kinder. Reiche Eltern schicken ihre Kinder auf private Schulen. Wie gerecht ist denn das chinesische Bildungssystem?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, offiziell ist es sehr gerecht. Jeder hat Zugang zur Schule. Die Gebühren sind nicht sehr hoch, jetzt auch im Vergleich zur westlichen Welt. Das ist die offizielle Stellungnahme und das hat schon was Wahres, weil der Grundsatz ist natürlich schon der sozialistische, der kommunistische, jeder sollte Zugang haben. Was sicher sehr stark verbreitet ist, dass es eigentlich sehr geschlechterneutral ist. Also das ist sicher auf jeden Fall so, dass Frauen oder Mädchen und Jungs nicht irgendwie da einen Unterschied gemacht wird. Was ist natürlich, wenn Sie jetzt die Privatschulen ansprechen, dann ist es natürlich schon so, es gibt viele private Bildungsinstitutionen in China inzwischen. Das ist auch etwas undurchsichtig, wie viele da jetzt öffentlich oder privat ist, wo in der öffentlichen Schule auch noch ein privater Anteil ist, wo man dann reinkommt, wenn man zahlt. Das ist also generell im ganzen System in China, ob Bildung oder sonst was, es ist undurchsichtig, unklar letztendlich. Und von daher kann man natürlich nicht wirklich vielleicht von Chancengleichheit sprechen.
Das passt ja auch dazu, wenn man in die Region geht. In der Studie heißt es, die Schüler in der Region um Shanghai seien ziemlich erfolgreich. Wie groß sind die Unterschiede zwischen Stadt und Land in einem so großen Land wie China?
Die sind sicher sehr groß. Also das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, die 1979 eingeführte Ein-Kind-Politik, die wird ja heute nicht mehr ganz so strikt gehandhabt. Das heißt, auf dem Land gibt es durchaus Familien, die haben mehrere Kinder, aber nur eines hat wirklich Zugang zur Schule. Das heißt, das muss man auch wieder im wirtschaftlichen Zusammenhang sehen. Es ist sehr wichtig, dass das Wirtschaftswachstum weitergeht. Also braucht man Arbeitskräfte. Also in einer Familie, wo 3 Kinder sind auf dem Land, geht das erste zur Schule und die anderen beiden gehen zur Arbeit. Die gehen dann gar nicht zur Schule, je nachdem. Aber das ist halt unklar, das ist nicht durchsichtig, weil eigentlich dürfen die ja nur ein Kind haben, man drückt ein Auge zu, auch 2, 3 Augen zudrücken, meine ich jetzt. Die haben da mehr Kinder, aber die tauchen nie in der Schule auf.
Das heißt, dann ist möglicherweise auch so ein PISA-Test für China ein bisschen schwierig als Schablone zu nehmen, wenn gar nicht alle Kinder als Schulkinder wahrgenommen werden. Nicht mal alle Kinder zur Schule gehen.
Das ist für einen gewissen Teil von China ist das ganz bestimmt eine richtige Schablone. Nur der Punkt ist einfach, dass man in China, also sehen muss, dass in China, dass es einfach diese Elite gibt, das was durchsichtig ist, das was man sieht, und dann gibt es einfach diesen anderen Teil, wo sehr viel undurchsichtig ist. Und die Relation muss man natürlich sehen, wenn man die Zahlen in China anschaut, dann ist, das sind 1,3 Milliarden Leute. Wenn man da mit Zahlen operiert, so und so viele sind super gut und so viele sind nicht so gut, dann sind das einfach andere Verhältnisse wie bei uns.
Wie hoch ist das Prestige von Bildung und Lernen in China?
China ist natürlich eine konfuzianisch geprägte Gesellschaft. Von daher ist es sicher so, dass Bildung selbst hat einen sehr hohen Stellenwert und das Prestige auch. Deswegen, wenn man jetzt guckt, irgendwie, die Leute streben alle nach hoher Bildung, und auch wenn man ein Kind hat, man möchte, dass das möglichst gut ausgebildet ist. Also das Prestige ist schon hoch, aber das sind natürlich ganz wenige, die das wirklich erreichen.
Welchen Stellenwert hat denn die Schriftkultur, also Lesen, Schreiben und Erzählen?
Die Schriftkultur als solches würde ich sagen, ist fast nicht vergleichbar mit der unsrigen, weil die Schrift an und für sich ganz einen anderen Stellenwert hat. Bis ein Kind in der Schule gut lesen und schreiben kann, braucht es natürlich sehr viel mehr, als das bei uns braucht. Wir haben 26 Buchstaben. In China gibt es sogenannte 188 Radikale. Das sind einst die Elemente, woraus sich die Zeichen bilden. Also bis ein Kind das sich eingeprägt hat und dann umsetzen kann und lesen, das braucht natürlich sehr viel länger. Wobei nachher die Grammatik und alles sehr viel einfacher ist. Und von daher hat das eigentlich ein viel größeres Gewicht, rein was das Mechanische, wenn ich jetzt das mal so sagen soll, das Lesen der Zeichen, das Schreiben der Zeichen, das hat einen viel höheren Stellenwert. Auch die Kalligrafie, das hat ja, also wenn man da Kurse belegt, wie viel hundertmal, wenn nicht tausendmal, dass man nur einen Strich zeichnet, bis das korrekt ist. Das ist das eine. Und dann das Inhaltliche ist natürlich das andere. Und in westlichen Ländern ist natürlich der Inhalt von Anfang an, hat der viel einen größeren Raum.
Das ist das eine. Das andere sind die pädagogischen Grundwerte. Ja. Wie unterscheiden die sich denn in China von denen der westlichen Länder?
Also meines Wissens nach ist das vor allem, ist das wirklich auch wieder sehr anders wie hier. Weil das Kind, wenn es auf die Welt kommt, die ersten 3 Jahre gelten als sogenannte Unschuldsjahre. Das heißt, das Kind, also im Extremfall kann es sagen, das Rotlicht, das ist grün. Und die Eltern sagen, okay, ja, dann ist es grün. Also es kann wie alles machen. Und dann mit 3 Jahren, wenn die Schule beginnt oder eigentlich auch vom Alter her, dann wendet sich das Blatt. Und dann zählen einfach wirklich ganz klar Disziplin, Lernen und einfach das Konzentrieren und das Arbeiten. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zum Westen, und der ist, wenn ein Kind oder ein Student etwas nicht kann, dann sagt man im Westen noch schnell mal, ach, nicht begabt. Ja, das kann der oder das Kind einfach nicht. Und in China gibt es nur eine Antwort, du hast nicht genug gelernt. Und das ist einfach eine Disziplinfrage. Also wenn jemand nicht rechnen kann dort, ist das nicht eine Frage des Könnens oder Nichtkönnens oder des Begabtseins oder Nichtbegabtseins, sondern man hat nicht genug dafür getan. Und das tönt für uns oft so unmenschlich, ist es aber in der Realität nicht unbedingt. Es kommt dann einfach darauf an, die Elite wird dann natürlich zu ihrem Glück oder zum Resultat, zum guten Resultat extrem getrimmt. Das ist schon richtig, aber die Elite ist eine ganz, ganz kleine Zahl. Und die anderen, die kommen dann halt wirklich schon zum Ziel, indem sie hinsitzen und lernen. Und das bringt mich noch zu einem anderen Element, das sehr wichtig ist, finde ich, von dem man wenig weiß im Westen. Diese sportliche Betätigung, die ja bei uns auch immer mehr kommt, die ist in China seit jeher drin. Also die Kinder machen Morgenturnen und Abendturnen und die bewegen sich. Und diese Einsicht hat man ja bei uns inzwischen auch gewonnen, dass das Bewegen sehr wichtig ist zum Lernen. Und wenn man da diese Bilder dann sieht von den Schulklassen, die sich da alle in Uniform und zusammen bewegen und so, dann muss ich sagen, das sieht dann so unmenschlich aus. Ist es aber gar nicht, weil das sind Massen von Kindern, das sind Massen von Studenten. Da muss eine gewisse Struktur rein, sonst artet das aus. Und das ist überhaupt nicht negativ. Und die Leute dort empfinden das auch nicht negativ. Das ist das eine Element, die Bewegung, das andere ist das Singen. Die meisten Chinesen können extrem gut singen, weil die singen frisch von der Leber. Und man weiß heute bei uns auch, dass Singen, Musik extreme Wichtigkeit hat in Bezug auf das Lernen.
Hier hört man aber oft Vorurteile, wonach die schulische Ausbildung in China zu uniformiert, zu streng geregelt und auch auf Hochleistung ausgelegt ist. Außerdem seien sportliche Ertüchtigung, ideologische und militärische Komponenten in die Schulbildung integriert. Sie haben es gerade eben schon angerissen. Ja. Wie viel davon ist veraltet, wie viel ist modifiziert und wie viel trifft dann tatsächlich noch zu?
Also die Ideologie oder die ideologische Schulung oder ja, die ideologische Schulung und Lehre ist natürlich durchs Band da. Das ist auch heute noch so. Auch das hat man ja jetzt gerade wieder im Zusammenhang mit dieser Preisverleihung gesehen. Die Informationskultur, die Kommunikation, die ist zensuriert, die ist strukturiert, das ist ganz klar. Wobei auch da wieder finde ich einfach, man muss auch sehen, das sind 1,3 oder noch mehr Milliarden Menschen. Wenn die sich in Bewegung setzen, dann geht was anderes ab als hierzulande. Wirklich, das ist dann eine andere Masse von Leuten, die sich bewegt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist ganz klar, die chinesische Regierung oder auch die Bildungsbehörde, die kontrollieren, was gelehrt wird, wo gelehrt wird und wie viel gelehrt wird. Also die Ideologie, die zieht sich durch, das ist ganz klar. Das ist so. Das ist auch heute noch so.
In den Schlagzeilen nach PISA findet man oft den Ausspruch, China habe stark aufgeholt, sei zur Spitze vorgestoßen und entlasse eine hochgebildete Bildungselite, die um Studien und Arbeitsplätze konkurriere. Hierin spiegelt sich ja auch ein starker Wettbewerbsgedanke wider. Wird der in China selbst auch so gesehen?
Meines Erachtens weniger. Also es ist eine andere Einstellung dazu. Wenn jetzt jemand an einer Universität abschließt oder einen Bachelor macht und dann in eine noch renommiertere Universität will, um sein Masters zu machen, dann geht er dorthin, sitzt womöglich von Südchina 20, 24 Stunden auf der Holzbank und fährt durch ganz China, kommt körperlich komplett am Ende dann dort an, legt postwendend eine Prüfung ab, also ohne Pause, und geht dann wieder zurück und erfährt dann später, er hat sie nicht bestanden. Und Hunderte machen das, Hunderte, das sind wirklich Massen, das kann man sich schlecht vorstellen, wenn man das nicht gesehen und erlebt hat. Und dann ist die Enttäuschung schon groß, aber die Akzeptanz ist auch viel mehr gegeben wie bei uns, weil in den letzten 60 Jahren, wo halt das kommunistische System da ist, ist einfach so dieses Schlecht und Recht, dieses Gut und Schlecht wie bei uns oder im Wettbewerb, das Denken ist gar nicht so da. Von daher, wenn man nicht kriegt, was man will, ja, das ist dann halt so. Aber letztendlich wissen ganz viele dort auch, ich habe so eine geringe Chance. Und die Information, weshalb das dann auch nicht geklappt hat, die ist ja auch undurchsichtig. Also man weiß nie genau, hat der andere jetzt halt was bezahlt und meine Eltern können nicht bezahlen und der ist dann reingekommen, ich bin nicht reingekommen. Es ist ganz undurchsichtig. Also ich würde nicht von Wettbewerb sprechen im westlichen Sinne, weil das Denken vom System her nicht als solches gegeben ist. Also das ist meine Erfahrung, wie ich es dort erlebt habe. Was zum Beispiel auch ist, dass Leute, die es schaffen, Studenten, die es schaffen, ins Ausland zu gehen, dank irgendwelchen tollen Resultaten, die sie gemacht haben, dann kriegen sie ein Stipendium, gehen nach Amerika. Viele gehen ja nicht mehr zurück, weil sie genau wissen, wenn sie zurückgehen, dann sind sie wieder dieser Unklarheit ausgesetzt. Sie ist keine Transparenz da. Warum erreiche ich etwas wirklich?
Sagt Regula Novak, sie hat über Bildung und Erziehung in China promoviert und uns das chinesische Bildungssystem, das ja bei PISA ganz vorn gelandet ist, näher gebracht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Novak.
Ich danke Ihnen.